Liebe Geschwister, die Überschrift für diese Predigt lautet das salomonische Urteil. Und bis heute sprechen wir vom salomonischen Urteil. Dieser Ausspruch ist sogar zu einer Redewendung in unserer Gesellschaft geworden. Damit hat sich ein Tag in der Geschichte der Menschheit tief in das Gedächtnis der Menschen verankert. Ein Tag im Leben des Salomo hat tiefe Spuren hinterlassen. Und seither ist die Welt überzeugt von der Weisheit des Salomo. Doch was geschah an diesem einen Tag? Wodurch ist die Welt bis heute beeindruckt von diesem Salomo? Und vor allem, wie lautete das Urteil des Salomo? Was ging hinter den Kulissen vor sich? Gehen wir dazu zurück, mal so nebenbei, ins Jahr 967 vor Christus. Vermutlich in diesem Jahr spielte sich die Szene ab. Wir müssen dazu fast 3000 Jahre zurückgehen. Und an einem Tag in diesem Jahr wurde das salomonische Urteil gefällt. Und die Bibel gibt uns Auskunft über diesen Tag. Schlagen wir auf 1. Könige 3. Bleiben wir heute während der Predigt im 1. Könige 3. Und beginnen wir mit Vers 16. Und da heißt es, zu der Zeit kamen zwei Huren zum König und traten vor ihm. Liebe Geschwister, zwei Huren treten vor den König. Und was für ein konträres Bild. Der König in Israel galt auch als oberster Richter. Er sollte Recht sprechen und das Recht verkünden. Hurerei hingegen galt in Israel als verboten. Nach 3. Mose 19, Vers 29 galt es als Gesetzesübertretung. Damit fordern zwei Gesetzesübertreter, nämlich die beiden Huren, für sich vor dem König des Gesetzes Recht ein. Unter normalen Umständen hätten sie nie den König aufgesucht. Sie wussten zwar um seine Existenz, aber sie wollten mit diesem König nichts zu tun haben. Aber die Vorsehung brachte sie genau an seinen Palast. Durch die Vorsehung wünschten sie mit ihm die Kontaktaufnahme. Die Kontaktaufnahme mit dem, der imstande wäre, ihre Probleme zu lösen und der ihnen Recht sprechen könnte, den beiden Gesetzesübertretern. Im wahren Leben ist Gott der König der Könige. Auch er ist imstande, unsere Probleme zu lösen und uns Recht zu sprechen. Liebe Geschwister, das zeigt, dass Gott einen Plan hat, uns zu sich zu ziehen. Den am weitesten vom Gesetz entfernten Sünder, selbst die Huren, vermag Gott an seinen Palast, zu seinem Thron zu bringen. Das heißt, Gott geht dir nach, Gott geht dem Sünder in Israel nach, Gott geht dem Sünder nach, wenn er es am wenigsten vermutet. Und dies häufig im dunkelsten Moment des Lebens. Vielleicht können einige von uns dies bestätigen. Vers 17. Und die eine Frau sprach, ach mein Herr, ich und diese Frau wohnten in einem Hause und ich gebar bei ihr im Hause. Für einen richtigen Prozess brauchen wir eine richtige Vernehmung. Und hier erfahren wir von der Sicht und der Vernehmung der ersten Bittstellerin. Vers 18, und drei Tage nachdem ich geboren hatte, gebar auch sie, und wir waren beieinander, und kein Fremder war mit uns im Hause, nur wir beide. Und Vers 19, und der Sohn dieser Frau starb in der Nacht, denn sie hatte ihn im Schlaf erdrückt. Dies ist ihre Geschichte. Sie teilten sich ein Leben. Und eigentlich lebten sie das gleiche Leben. Sie arbeiteten im selben Milieu. Ihre Arbeit war das Milieu. Diese beiden Frauen arbeiteten in der gleichen Sparte. Sie lebten im gleichen Haus. Sie waren beide schwanger, gebärten beide einen Jungen. aber erlebten ein unterschiedliches Schicksal. Denn die eine hatte es erdrückt und dies nicht in böser Absicht. Aber wir können Menschen auch mit unserer Liebe erdrücken. Wir können Menschen auch unbeabsichtigt Schaden antun. Segen und Fluch lagen an diesem Tag nah beieinander. Segen und Fluch schliefen an diesem Tag Kopf an Kopf. Vers 20. Und sie stand in der Nacht auf und nahm meinen Sohn von meiner Seite, als deine Magd schlief, und legte ihn in ihren Arm. Und ihren toten Sohn legte sie in meinen Arm. Es gibt in dieser Welt eine Gesetzmäßigkeit. Wir alle durchleben mitunter schwierige Zeiten. Das gehört zum Leben, zum Plan dazu. Aber wir können ganz unterschiedlich darauf reagieren. Manche, die Grausames erlebt haben, werden aus dem durchlebten Leid heraus gänzlich liebevoll. Kennt ihr solche Menschen? Gerade nach meiner Einschätzung alte Menschen, die viel durchhaben, dass die ein großes Herz haben, was sie über dich schütten. Wer selber Schmerzen erfahren hat, kann mit den Schmerzen anderer besser umgehen. Manch anderer hingegen, der Grausames erlebt hat, wird aus dem Leid heraus noch grausamer. Wer Leid erfahren hat, kann dadurch abhärten. Dem Gefühlschaos folgt die Gefühlskälte. Wenn ich leiden musste, dann müssen auch andere leiden. Also müssen sie das gleiche Los durchleben, was zuvor mein Los war. Die Antworten sind stets plump und die Schulter kalt. Diese beiden Optionen stehen zur Auswahl. Diese Mutter hier entschied sich für die zweite Option. Aus ihrem Erlebnis heraus erwählte sie die zweite Option. Das heißt, sie wachte am Morgen auf, fand ein lebloses Kind vor. Dieses kleine Wesen hatte keinen Atem mehr. Es zeigte keine Bewegung mehr. Es gab keine Laute mehr von sich. Wie häufig stören wir uns an einem schreienden Kind? Aber sie hätte sich in diesem Moment nichts sehnlicher gewünscht. Was für ein bitteres Los, was für ein grausames Schicksal, was für ein Schmerz. Aber nun die Überraschung, denn sie konnte noch grausamer. Es waren also zwei Frauen in einem Hause mit zwei Kindern. Das eine war am Leben, das andere war tot. Sie hingegen geht ins andere Zimmer, legt ihr noch warmes Kind zu der anderen und nimmt sich, was sie begehrt. Das ist die Handlung. Zwei Frauen in einem Haus mit zwei Kindern. Das eine lebendig, das andere tot. Die eine Mutter grausam, die andere nichtsahnend. Am nächsten Morgen dann erlebt die Nichtsahnende Grausames. Und die Grausame spielt nichtsahnend. Vers 21. Und als ich des Morgens aufstand, um meinen Sohn zu stillen, siehe, da war er tot. Aber am Morgen sah ich ihn genau an und siehe, es war nicht mein Sohn, den ich geboren hatte. Bisher teilten sie sich das Leben. Sie lebten eng zusammen in einem Haus und lebten das gleiche Leben. Doch nun sollte sich ihr Leben teilen. Bisher gingen sie den Weg gemeinsam. Doch nun würden sich ihre Wege trennen. Denn die Nichtsahnende sollte nicht länger nichtsahnend bleiben. 9 Monate lang konnte sie ihr Kind nicht sehen. Als sie es nun sehen konnte, schaute sie es sich ganz genau an. Und sie war bestens mit ihrem Kind vertraut. Sie kannte den Geruch ihres Kindes. Sie kannte Augen, Haare, Mund und Nase. Und sie wusste, das war nicht ihr Kind. Vers 22. Die andere Frau sprach: Nein, mein Sohn lebt, doch dein Sohn ist tot. Jene aber sprach: Nein, dein Sohn ist tot, doch mein Sohn lebt. Und so redeten sie vor dem König. Hier erfahren wir nun von der Sicht und Vernehmung der anderen, der zweiten Bittstellerin. Bilde dir daher nie eine Meinung, ohne zuvor beide Seiten gehört zu haben. Es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Das hat die Medaille so an sich. Wie häufig hören wir nur eine Seite? Wie häufig kennen wir daher nur die halbe Wahrheit? Wie häufig hegen wir Vorurteile gegen diesen oder jenen oder vertreten einen falschen Standpunkt? Jedes weltliche Gericht hört alle Augenzeugen oder Beschuldigten und fällt erst dann ein Urteil. Wie können wir da als Kinder Gottes nur eine Seite hören und uns dann dazu eine Meinung bilden? Die Weisheit Gottes ist dann nicht in uns. Unsere Werke offenbaren, dass wir noch geistliche Säuglinge sind. Das schlechte Reden über andere fällt ebenfalls unter diese Kategorie. Wir hören nur die Perspektive des einen und laden uns damit bewusst eine Lüge auf, denn nach der Schrift soll die Sache erst unter dem Mund von zwei oder drei Zeugen bestätigt werden, Matthäus 18, 16. Bevor du nicht alle Seiten gehört hast, brauchst du dein Gemüt mit dem Gehörten nicht beladen. Es ist eine Last, die Gott dir nicht aufgetragen hat. Vers 23. Und der König sprach, diese spricht, mein Sohn lebt, doch dein Sohn ist tot. Jene spricht, nein, dein Sohn ist tot, doch mein Sohn lebt. Das war der Sachverhalt. Was soll der König nun tun, um zur Wahrheit zu gelangen? Er ist doch auch nicht Gott. Er kann doch auch nicht hell sehen. Gibt es nichts Wichtigeres, wofür er seine Zeit verbringen kann? Hat er nicht wichtigere Aufgaben? Kann die Gemeinde nicht auch mal ein Problem alleine lösen? Muss immer gleich ein Prediger, Gemeindeältester oder Gemeindeleiter her? Vers 24. Und der König sprach, holt mir ein Schwert. Und wir können an dieser Stelle gar nicht weiterlesen. Und wir fragen uns, was ist hier los? Auf einmal mögen wir meinen, im Jahre 2018 in einem Hollywood-Film gelandet zu sein. Und er vertut sich doch ein bisschen in der Verhältnismäßigkeit. Der soll doch bloß das Schwert stecken lassen. Er hätte lieber nach einem Propheten rufen lassen sollen. Der könnte wenigstens Gott nach der Wahrheit befragen. Gott kennt doch die Wahrheit. Das ist doch ein typischer Anfängerfehler von diesem jungen König. War das nicht der Salomo, der Gott erst vor kurzem um Weisheit gebeten hatte? Und das geschah sogar im gleichen Kapitel, in Kapitel 3. Also konnte Gott sein Gebet doch unmöglich erhört haben. Vielleicht war das Gebet aber auch einfach noch nicht bei Gott angekommen. Ist ja ziemlich langer Weg bis zu Gott. Oder vielleicht unterwegs irgendwo verloren gegangen. Vielleicht hatte Gott auch einfach gerade Wichtigeres zu tun, als dieses Gebet da zu beantworten. Andere Dinge waren relevanter. Wir lesen Vers 24 zu Ende. Und als er das Schwert vor den König gebracht hatte, Vers 25, sprach der König, teilt das lebendige Kind in zwei Teile und gibt dieser die Hälfte und jener die Hälfte. Aber eigentlich gar keine so schlechte Idee. Man gebe jeder der streitenden Parteien die Hälfte. Kinder teilen sich ihr Pausenbrot, Angestellte teilen sich ihr Büro, Wohngemeinschaften teilen sich die Küche, Ehepaare teilen sich, was teilen die sich? Die Badewanne. Und zwei streitende Mütter teilen sich das Kind. Und die Wahrheit kann doch sowieso nicht mehr ermittelt werden. Also teilt man einfach gerecht in der Mitte auf. So haben beide was davon oder halt auch nicht. Vers 26. Da sagte die Frau, deren Sohn lebte, zum König, denn ihr mütterliches Herz entbrannte in Liebe für ihren Sohn und sprach, ach, mein Herr, gebt ihr das Kind lebendig und tötet es nicht. Jene aber sprach, es sei weder mein noch dein, lasst es teilen. Die Frau nahmen den König bei Wort. Heutzutage würde jede Frau die Absicht eines solchen Richters durchschaut haben. Denn heute sind wir gesittet. Aber zu jener Zeit waren die meisten Könige bereit, über Leichen zu gehen. Und nicht selten rollten die Köpfe über die Treppenstufen. Häufig kamen sie gar nicht anders an die Macht. Auch mussten sie Entschlossenheit und Willensstärke demonstrieren. Die Frauen zweifelten zumindest nicht an seiner Absicht. Und wir können uns diese Szene gut vorstellen. Am Anfang waren die Frauen noch perplex. Sie mussten sich fragen, was er jetzt mit dem Schwert will. Denn das Problem auf diese Weise zu lösen, wäre selbst in jenen Tagen ungewöhnlich. Doch dann vernahmen sie des Königs Befehl. Hinfort zweifelten sie nicht mehr an seiner Absicht. Es musste ihnen durch Mark und Bein gegangen sein. Wäre das seine Lösung, dann hätten sie es auch selber lösen können und zu Hause bleiben können. Weil mit dieser Brutalität hätten sie nicht gerechnet. Der Diener zumindest zögerte nicht. Er war gewohnt, den Befehlen des Königs Folge zu leisten. Und das Schwert war schon gezückt. Und er ging schnellen Schrittes auf die Frauen und das Kind zu. Und ob er eingeweiht war, wissen wir nicht. Aber sein Gesichtsausdruck ließ nichts Gutes vermuten. Es ließ die Kühle und Entschlossenheit eines Kriegers erkennen. Er wäre erbarmungslos und er würde nicht zögern. Aber aus der ersten Schockstarre heraus rief schließlich die wahre Mutter und ihre Worte jagten einander. Sie sprach fast gleichzeitig: Stopp, tu es nicht, halt ab, lass das Kind leben, tut dem Kind keinen Schaden. Ich verzichte auf mein Recht, aber verschont mir das Kind. In diesem Moment wurde der Fall ad acta gelegt. In diesem Moment war die Beweisaufnahme abgeschlossen. Und die Beweislage war erdrückend. Der Richter und die Geschworenen waren sich alle einig. Und das Urteil wurde einstimmig getroffen. Niemand im Palast hatte nunmehr den geringsten Zweifel. Zu einer Zeit, als es noch keine DNA-Proben gab, zu einer Zeit, als es noch keine Handy-Mitschnitte gab und keine Sachverständigen-Gutachten existierten, zu einer Zeit, als es noch keine automatische Gesichtserkennung wie bei uns in Berlin und Lügendetektoren gab, hatte der König auf seine Weise Fakten geschaffen. Der König bewies damit, dass Gott sein Gebet längst erhört hat. Gott hatte sein Gebet um Weisheit längst erhört. Das heißt, Gott kennt unsere Wünsche, bevor wir sie sogar aussprechen, beziehungsweise in die Situation kommen, wo wir derer bedürfen. Und bevor er der Weisheit bedurfte an diesem Tag, brachte er Salomo in eine Situation, in der er die Möglichkeit bekam, um und für die sehr bald benötigte Weisheit schon mal zu beten. Gott bereitet dich also auf jede Lebenslage vor. Und wenn ihr an einer Stelle Amen sagen könnt, könnt ihr das jetzt tun. Bei Gott gibt es keine besetzten Leitungen. Es gibt keine überfüllten E-Mail-Postfächer. Auch hat, hier die gute Nachricht, Gott keinen Spam-Ordner. Gebet Nummer 1 landet unter Freunde und Bekannte, Gebet Nummer 2 unter Unbekannt und Gebet Nummer 3 im Spam-Ordner. Nein, alle Bitten erreichen ihn. Er selektiert nicht aus. Die Würfel waren gefallen. Die wahre Mutter war für alle gut sichtbar. Vers 27. Da antwortete der König und sprach: Gebt dieser das Kind lebendig und tötet's nicht, die ist seine Mutter. In Notsituationen offenbart sich unser Charakter. In Notsituationen offenbart sich unsere Identität. Es offenbart sich, zu wem wir gehören, und alle um uns herum werden Zeuge davon. Bis zu einem bestimmten Punkt konnte sich die falsche Mutter verstellen. Solange sie vom Verstand geleitet war, war der Unterschied nicht erkennbar. Solange sie vom Verstand geleitet waren, war die wahre Mutter nicht zu identifizieren. Doch es gibt Lebenssituationen, die gehen über das Rationale hinaus. Der König schuf eine Situation, die das wahre Mutterherz höher schlagen ließ. Und dies offenbarte die wahre Mutter. Denn Mutter sein könnte man nicht spielen. Auch Christ sein kannst du nicht spielen. Es kommt der Tag, an dem jeder den Unterschied sehen wird. Und dann wird der König sein Urteil sprechen. Und alle werden von der Rechtmäßigkeit des Urteils überzeugt sein. Sie hätte nie geglaubt, dass einmal ans Licht kommen würde, was in dieser Nacht geschehen war. Schließlich hatte sie keine Spuren hinterlassen. Sie glaubte, dass nie irgendjemand irgendwann die Wahrheit jemals erfahren könnte. Denn niemand war Zeuge des Geschehens, nur sie allein. Doch heute spricht die ganze Welt von ihr. Heute wissen mehr Menschen von ihrem Tun, als die damalige Zeit Einwohner hatte. Der Gläubige und der Ungläubige wissen von ihrem Tun. Heute wird diese Begebenheit selbst im Schulunterricht besprochen. Ich hatte diese Geschichte in der 8. Klasse im Deutschunterricht. Und dies war lange mein einziger Bezug zur Bibel, bis mir meine Frau, damals eine Klassenkameradin, in der 11. Klasse eine Bibel schenkte. Dies hätte sie in ihren schlimmsten Albträumen niemals für möglich gehalten. Nie hätte sie erwartet, dass sie selbst 3000 Jahre später noch Gesprächsthema ist. Auf was hatte sie sich da nur eingelassen? Selbst die damalige Welt erfuhr von ihrem Tun, denn die Geschichte verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Schließlich demonstrierte sie die überragende Weisheit dieses neuen Königs. In Israel und außerhalb Israels sprachen die Leute darüber. Auch ohne CNN, Twitter, Facebook und Co. erfuhren die Menschen darum. Auch Eva dachte, dass ihr Handeln unentdeckt bleiben würde. Wie sollte denn irgendjemand da draußen erfahren, was sie am Baum dafür Pläne hegte? Denn niemand war Zeuge des Geschehens, nur sie allein. Doch heute spricht die ganze Welt von ihr. So ziemlich jeder weiß von dieser Eva. Der Gläubige und der Ungläubige weiß um diese Eva. Das ganze Universum weiß um Eva. Selbst 6000 Jahre später ist Eva noch Gesprächsthema Nummer 1. In zahlreichen Predigten wird von ihr erzählt und in zahlreichen Bibelstunden von ihr berichtet. Und in dieser und der zukünftigen Welt wird man die Geschichte von Eva erzählen. In alle Ewigkeit wird über den Vorfall am Baum berichtet werden. Auch die arme Witwe mit den 2 Schärflein dachte, dass ihr Handeln für immer unentdeckt bleiben würde. Sie hätte nie gedacht, dass irgendjemand von ihrem großen Opfer jemals erfahren würde. Doch seither weiß jeder wahre Christ um ihre Geschichte. Seither wurden zahlreiche Menschen motiviert, auch von ihrem Mangel ein Opfer zu geben. Durch ihr Beispiel sind seither mehr Gaben eingegangen, als ihrer ganzen Lebenszeit durch die Reichen eingegangen sind. Leben Jesu 610. Damit hätte sie nie gerechnet. Sie hat es auch nie erfahren. Sie wird es einmal auf der neuen Erde erfahren. Und sie wird erstaunt sein, wie sich ihre beiden Schärflein über den Lauf der Geschichte vermehrt haben und Gutes angerichtet haben. Alle drei würden es nie für möglich gehalten haben, dass ihre Geschichte in dem am meisten verkauften Buch aller Zeiten für jeden einsehbar niedergeschrieben steht. Alle drei würden es nie für möglich gehalten haben, dass sich ihre Geschichte überhaupt in einem Buch wiederfindet. Und erst recht nicht in dem Buch, welches genannt wird, das Wort Gottes. Auch deine Geschichte findet sich in einem Buch wieder. Genauer gesagt im Buche Gottes. Ein Buch, das Gott führt. Das ist ein Buch, das Gott über dein Leben führt. Gott ließ durch die Propheten die Geschichte von Salomo, von Eva, von der armen Witwe in einem Buch aufschreiben, sodass jeder sie heute lesen könne. Gott lässt auch deine Geschichte in einem Buch aufschreiben. Es sind Engel, die jeden Tag deine Geschichte aufschreiben. Sie schreiben deine guten und deine schlechten Taten auf, sodass jeder während der 1000 Jahre in diesen Büchern von deiner Geschichte erfahren kann. All diese Geschichten stehen in den Büchern Gottes, die Gott angelegt hat, um einmal alle Fragen beantworten zu können. Es ist sozusagen Gottes Wort, was über uns geführt wird. Gott wird einmal alles ans Licht bringen. Daher spricht Paulus, darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch ans Licht bringen wird, was im Finstern verborgen ist, und wird das Trachten der Herzen offenbar machen. 1. Korinther 4, Vers 5. Gott wird nicht nur ans Licht bringen, was im Finstern getan wurde, er wird selbst ans Licht bringen, was in deinem Herzen vor sich ging. Und Salomo selber spricht, denn Gott wird alle Werke vor Gericht bringen, alles, was verborgen ist, es sei gut oder böse. Prediger 12, Vers 14. Salomo sprach diese Worte, da er sie an diesem Tag selber erfahren hatte. Gott wird einmal alles vor uns ausbreiten. Gott wird einmal alles vor uns, vor dem Universum ausbreiten. Alle Fakten, alle Beweise, unser Leben, nichts bleibt ihm verborgen. Und er wird ein Urteil sprechen. Und alle werden von der Rechtmäßigkeit des Urteils überzeugt sein. Und von der Weisheit dieses Königs. Liebe Geschwister, jetzt stand sie also da. Und die Röte stieg ihr ins Gesicht. Und ihre Knie zitterten vor Aufregung. Sie war des Todes ihres eigenen Kindes schuldig. Sie war des Diebstahls fremden Eigentums schuldig. Sie war des falschen Zeugnisses vor Gericht schuldig. Sie war des versuchten Mordes eines anderen Kindes schuldig. Und die anklagenden Blicke im Palast schienen sie fast zu durchstoßen. Ihr Beispiel zeigt, dass ein Unrecht zum nächsten führt. Sie war bereits von Anfang an viel zu weit gegangen. Bereits das erste Unrecht war eines zu viel. Sie konnte nun nicht mehr umkehren. Die eine Sünde brachte die nächste Sünde einfach mit sich. Und mit jeder Sünde wurde sie noch dreister. Mit jeder Sünde versank sie immer tiefer im Schlamassel. Aus der einst glücklichen Mutter wäre fast eine kaltblütige Mörderin geworden. Hat dich die Sünde erstmal gepackt, lässt sie kaum wieder von dir ab. Aus dem unbeabsichtigten Tod ihres Kindes wurde irgendwann kaltblütiger, versuchter Mord. Siehe Vers 26b. Das ist das Wesen der Sünde. Die Sünde verändert dich. Hat sie dich erstmal am Schopf, so stellt sie dein Leben auf den Kopf. Sie ruiniert dein Leben, sie ruiniert dein Wesen, sie ruiniert letztlich dich. Wir sollten der Sünde Einhalt gewähren, solange wir noch können. Denn irgendwann lässt sie nicht mehr von uns los und hat uns ganz in ihre Fänge verstrickt. Deswegen sagt die Schrift, heute, wenn ihr meine Stimme hören werdet, so verstocket eure Herzen nicht. Hebräer 4, 7. Sie war ein offenes Buch. Alles war ans Licht gekommen. Die ganze Wahrheit kam zutage. Und die Versammelten waren außer sich. Sie hätten am liebsten sofort das Gericht selbst an ihr vollstreckt. Sie konnten es nicht so recht fassen. Was hatte sie dazu gebracht, so weit zu gehen? Wenn selbst eine Mutter zu solchen Taten imstande wäre, zu was müssten dann erst die anderen Menschenkinder imstande sein? Die Menschheit schien am Tiefpunkt angekommen zu sein. Der Himmel musste entsetzt gewesen sein. Und jetzt, das erste Mal, kreuzten sich auch die Blicke der beiden Mütter. Das erste Mal ließ sie ihr gegenüber Scham zu. Hatte sie doch zuvor ihre Rolle so perfekt gespielt und sich als das Opfer ausgegeben. Endlich war das Schauspiel beendet. Endlich war die Maske gefallen. Es kommt der Zeitpunkt, wenn wir alle unsere Maske fallen lassen müssen. Mag Gott uns daher bewahren, uns überhaupt gar nicht erst eine Maske anzulegen. Die wahre Mutter kehrte heim mit ihrer Hut. Die falsche Mutter hingegen hatte alles verloren. Salomo hingegen bewies, dass Gott Gebete erhört. Was für eine unglaubliche Geschichte, oder? Was doch damals das noch für Zeiten waren. Und heute wäre so etwas unvorstellbar. Wo ist Gott nur heute? Oder? Aber liebe Geschwister, jetzt die Überraschung. Diese Geschichte wiederholt sich täglich aufs Neue. Denn diese Geschichte bildet den großen Kampf ab. Und zwar den Kampf, in dessen Zentrum Christus steht. Und dieser Kampf tobt bereits seit Jahrhunderten und dauert bis in unsere gegenwärtige Zeit an. Und in diesem Kampf, liebe Geschwister, geht es Nummer eins um Christus. Es geht in diesem Kampf Nummer zwei um Gott, den Vater. Es geht in diesem Kampf Nummer drei um den großen Widersacher. Und es geht in diesem Kampf Nummer vier, wer fehlt noch in diesem Kampf? Wir. Es geht um dich. Und alle diese Protagonisten, Jesus, der Widersacher, Gott der Vater und wir kommen in dieser Geschichte vor. Seid ihr bereit? Beginnen wir mit Christus. Christus spricht, ihr sucht in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin. Und sie ist, die von wem zeugt? Die von mir zeugt, Johannes 5, 39. Christus, weil es damals noch kein neues Testament gab, bezieht sich auf das Alte Testament. Mit anderen Worten, die Geschichten des Alten Testaments zeugen von ihm. Das Kindlein, das in dieser Nacht erdrückt wurde, stellt Christus dar. Das Kindlein, das in zwei gehauen werden sollte, vielleicht einen Tag später, wir wissen es nicht genau, stellt ebenfalls Christus dar. Beginnen wir mit dem Kind, was erdrückt wurde. Das erdrückte Kind war unschuldig. Kein Fehl wurde an ihm gefunden. Von keinem Fehl wird uns berichtet. Es starb unverschuldet. Es starb allein durch die Missetat der Mutter. Aufgrund der Missetat der Mutter musste es sterben. Es starb einen unnötigen Tod. Die Mutter bereitete dem Kleinen einen schlechten Start ins Leben. So auch Christus. Christus war unschuldig. Kein Fehl wurde an ihm gefunden. Von keinem Fehl wird uns berichtet. Er starb allein durch unsere Missetat. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. 2. Korinther 5, 21. Auch wir bereiten Christus einen denkbar schlechten Start ins Leben. Er kam in sein Eigentum und die Seine nahmen ihn nicht auf. 1. Johannes 1, Vers 11. Er starb einen unnötigen Tod. Sein Tod hätte nicht sein müssen. Doch nun ist sein Tod unsere einzige Hoffnung. Unsere Missetat brachte ihn ans Kreuz. Wir haben ihn ans Kreuz gebracht. Doch nun ist es unsere einzige Rettung. Nun zum Kind, das in zwei Stücke geschnitten werden sollte. Auch dieses Kind stellt Christus dar. Die wahre Mutter versuchte, sein Leben zu retten. Die falsche Mutter war bereit, es umkommen zu lassen. Das heißt, die Mutter, die falsches Zeugnis gab, hätte ihn dahin gegeben. Der Kampf tobte zwischen den Müttern um dieses Kind. Beide Mütter kämpften um ihn. So tobte auch der Kampf um Christus. Gott, der Vater, versuchte Christus vor dem Tode zu wahren. Tötet ihn nicht. Mehrmals musste er eingreifen, damit sie ihn nicht schon zuvor umgebracht hätten. Der Vater der Lüge hingegen versuchte Christus ständig zu töten. Er hätte seinen Tod hingenommen, wenn es seinen Zielen gedient hätte. Der Kampf drehte sich um Christus. Die falsche Mutter war zu allem bereit, Satan war zu allem bereit. Die falsche Mutter war bereit, das Kindlein durch König Salomo ermorden zu lassen. Satan war bereit, das Kindlein durch Herodes, König Herodes, ermorden zu lassen. Die falsche Mutter war bereit, das Kindlein durch den Diener in zwei schneiden zu lassen. Satan war bereit, Jesus durch den Soldaten die Seite aufzuschneiden. Nummer zwei, die Geschichte zeugt auch von dem großen Widersacher. Wir haben eben gesehen, dass Christus in dieser Geschichte vorkommt. Aber auch Satan kommt hier vor. Denn die falsche Mutter steht für Satan. Die falsche Mutter gab sich für etwas aus, was sie nicht war. Sie gab sich nämlich als die wahre Mutter aus. Sie beanspruchte eine Stellung, die nur der wahren Mutter zustand. So auch Satan. Satan gibt sich für etwas aus, was er nicht ist. Er gibt sich als Gott dieser Welt aus, dabei gibt es nur einen wahren Gott. Er beansprucht eine Stellung, die nur Gott zusteht. Und dies erinnert uns an das Papsttum. Das Papsttum maßt sich eine Stellung an, die nur Gott zusteht. Das Papsttum wird in der biblischen Prophetie mit wem verglichen? Mit einer Hure, mit der Hure Babylon. Und was tut diese Hure? Sie gibt falsches Zeugnis. So auch die Hure, das heißt die falsche Mutter, in der Geschichte. Sie gibt falsches Zeugnis. Diese Hure steht für Satan. Die falsche Mutter gibt sich als einzig wahre Mutter aus, ist doch mein Kind. Das Papsttum gibt sich als einzig wahre Mutterkirche aus, als wahren Gott hier auf Erden. Satan gibt sich als einzig wahren Gott aus, und zwar den Gott dieser Welt. Die falsche Mutter brachte falsche Anschuldigungen gegen die wahre Mutter dar. Sie beschuldigte die wahre Mutter mit Vorwürfen, die letztlich auf sie selber zutrafen. Schließlich hatte sie das Kind erdrückt und nicht andersherum. So auch Satan. Auch Satan brachte falsche Anschuldigungen gegen Gott dar. Er bezichtigte Gott Dinge, die auf ihn selber zutrafen. Schließlich brachte er das Unheil über diese Welt und nicht andersherum. Die falsche Mutter tötete zuerst ihr eigenes Kind. Später war sie auch bereit, das andere Kind zu töten. So auch Satan. Er tötete zuerst das Kindlein in der Krippe, und zwar am Kreuz. Er brachte Christus am Kreuz um. Und seither ist er bereit, es immer wieder zu tun. Seither hat er den Tod unzähliger Menschen auf seinem Gewissen. Und die Christen in den Amphitheatern und die Waldenser sind nur die bekanntesten Beispiele. Die falsche Mutter scheute sich nicht zu lügen und zu morden. Auch Satan scheute sich nicht zu lügen und zu morden. Die falsche Mutter log vom Anbeginn der Geschichte. Satan log vom Anbeginn der Welt und hat unzählige Leben auf dem Gewissen. ihr habt den Teufel zum Vater, denn er ist ein Mörder von Anfang an. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus dem eigenen, denn er ist der Vater der Lüge. Johannes 8, 44. Er wäre sogar bereit, dich zu töten. Er würde selbst dich in zwei Stücke hauen lassen, dieses uns offenbart. Doch er kann nicht, und wisst ihr warum? Weil ihr unter dem Schutz des Königs steht. Der König hat alles unter seiner Kontrolle. Alles passiert unter den Augen des Königs. Ja, der König muss die Dinge bis zu einem bestimmten Punkt in unserem Leben laufen lassen. Er lässt die Dinge etwas laufen, damit alles offenbar werde. Er muss die Dinge etwas laufen lassen, damit jeder seinen Standpunkt einnehmen kann, so wie die beiden Mütter. Doch wenn jeder Stellung bezogen hat, dann kann er eingreifen. Wenn wir Stellung bezogen haben in unserem Leben, kann er eingreifen. Als die Mütter Stellung bezogen hatten, konnte der König den Konflikt beenden. Wenn wir alle Stellung bezogen haben, wird der König der Könige den Konflikt beenden. Die falsche Mutter pokerte hoch. Letztlich verlor sie alles. Sie verlor alles und stand entblößt vor allen da. Alle sahen ihre Blöße. Alle wurden Zeugen, wie sie entlarvt wurde. So auch Satan. Er pokerte hoch. Letztlich wird er alles verlieren. Er wird alles verlieren und entblößt vor allen dastehen. Und jeder wird Zeuge dessen werden. Amen. Die falsche Mutter wurde durch die Weisheit des Königs entlarvt. Auch Satan wird durch Gottes weisen Plan entlarvt, von seinem Erlösungsplan. Christus wird also durch die beiden Kinder dargestellt, Satan wird durch die falsche Mutter dargestellt, doch nun Nummer 3, zu Gott, dem Vater. Gott, der Vater, wird durch die wahre Mutter dargestellt. Die wahre Mutter war bereit, was zu tun? Ihren Sohn zu geben. Es war ihr einziger Sohn. Sie wusste, dass dies die einzige Möglichkeit zur Errettung wäre. Nur so könnte sie sein Leben verschonen. Sie war bereit, ihren Sohn in fremde Hände zu geben. So auch Gott, der Vater. Gott war bereit, seinen Sohn zu geben. Er war bereit, seinen einzigen Sohn zu geben. Und er wusste, dass dies die einzige Möglichkeit zu unserer Errettung wäre. Er war bereit, ihnen unsere Hände zu geben. Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Römer 8, 31, 32. Die wahre Mutter hätte ihn nicht geben müssen. Sie hätte auf ihr Recht bestehen können, ihren Sohn zu behalten. Nur dann wäre alles verloren gewesen. Dann wäre kein guter Ausgang mehr möglich gewesen. So auch Gott. Gott hätte seinen Sohn nicht geben müssen. Er hätte auf sein Recht bestehen können, seinen Sohn zu behalten an den himmlischen Höfen. Nur dann wäre alles verloren gewesen. Dann wäre kein guter Ausgang mehr möglich gewesen. Die wahre Mutter war bereit, alles zu geben. Und sie gab das Wertvollste, was sie hatte. Sie setzte alles aufs Spiel, alles auf diese eine Karte. Doch letztlich erhielt sie ihren Einsatz zurück. So auch Gott. Gott war bereit, alles zu geben. Er war bereit, das Wertvollste zu geben. Er setzte alles aufs Spiel, auf diese eine Karte, doch letztlich erhielt und erhält er seinen Sohn, seinen Einsatz zurück und er erhält uns zurück. Wäre er nicht volles Risiko gegangen, so könnten wir nie zurückkehren. Wäre er nicht volles Risiko gegangen, so wären wir auf immer verloren. Die Gabe des Sohnes war die einzige Möglichkeit zu deiner und meiner Errettung. Und hieran zeigt sich Gottes Liebe für uns. Hieran zeigt sich, was Gott bereit war, für uns zu geben. Er war bereit, seinen einzigen Sohn zu geben, nur um uns die Möglichkeit aufs Leben einzuräumen. Was für ein teurer Preis. Christus wird durch die beiden Kinder dargestellt. Satan wird durch die falsche Mutter dargestellt. Gott der Vater durch die wahre Mutter. Und wo kommst du in der Geschichte vor? Liebe Geschwister, ihr und du bist das Zentrum der Geschichte. Unser letzter Punkt. Die ganze Geschichte erzählt deine Geschichte. Du kommst nicht nur mal hier und da in irgendeiner Nebenrolle vor, sondern die ganze Geschichte erzählt von deiner Geschichte. Sie erzählt von dem Kampf um und für dich. Die ganze Geschichte erzählt von der gekidnappten Erde. So wurde der Junge der wahren Mutter in der besagten Nacht gekidnappt. Er selber hat davon wie viel mitbekommen? Nichts bewusst wahrgenommen. Der Junge wurde von der wahren Mutter in der Nacht entrissen. Dauerhafte Trennung wäre sein Schicksal gewesen. So geschah es auch mit unserer Erde. Unsere Erde wurde in der dunkelsten Stunde gekidnappt. Wir alle haben das nicht bewusst wahrgenommen. Wir wurden von Gott entrissen und ewige Trennung wäre unser Schicksal gewesen. Doch der König kannte einen Weg, den entführten Sohn wieder zurückzubringen. Gott kannte einen Weg, uns wieder zurückzubringen. Er hatte einen Plan, die Trennung rückgängig zu machen. Er hatte seinen Erlösungsplan. Der König führte letztlich seinen Plan durch. Alle im Lande erfuhren von des Königs Plan. Daher wurde er für seine Weisheit überall bekannt. So verhält es sich auch mit uns. Nur der König aller Könige kennt einen Weg, die entführte Welt wieder zurückzubringen. Diesen Plan ist er gerade dabei, vor unseren Augen durchzuführen. Und alle werden von diesem Plan erfahren. Hinfort wird die ganze Welt von seiner Weisheit auf immer und ewig überzeugt sein. Nach der ersten Entführung des Kindes wagte hinfort nie wieder jemand, ihr das Kind zu entreißen. Das Kind sollte sich für immer der Gegenwart der wahren Mutter gewiss sein. Nach der Entführung dieser Welt wird es sich hinfort auch niemals jemand mehr wagen, sie ein weiteres Mal zu entführen. Was wollt ihr ersinnen wider den Herrn? Er führt doch das Ende herbei. Es wird das Unglück nicht zweimal kommen. Nahum 1, Vers 9. Die Welt wird sich dann für immer der Gegenwart Gottes gewiss sein. Nur durch den König konnte dem Jungen ein gutes Ende beschert werden. Letztlich nur durch den König der Könige kann uns ein gutes Ende beschert werden. Der Junge hatte nichts zu seiner Errettung beigetragen. Du hast nichts zu deiner Errettung beigetragen. Kaum hatte sich der Junge recht versehen an diesem Tag, war die größte Gefahr auch schon wieder vorüber. Kaum hast du dich recht versehen, wird der große Kampf für immer der Vergangenheit angehören. Und liebe Geschwister, dieser Tag wird kommen. Die Geschichte erzählt die Geschichte der Welt. Die Geschichte erzählt deine Geschichte. Sie erzählt deine Geschichte, wenn du es willst. Die Geschichte ist eine Geschichte von Errettung und Erlösung, trotz der Kämpfe und der ganzen Kollateralschäden. Errettung und Erlösung kann dein sein, wenn du es willst. Amen.